Herzlich willkommen bei Sportarchiv. Mein Name ist Tim.
Und mein Name ist Stefan.
Ja, bevor wir heute anfangen, wollte ich noch kurz etwas sagen zu den Rückmeldungen, die wir bekommen haben. Also wir haben jetzt schon einige bekommen und wir würden natürlich noch gerne mehr haben. Also wenn jemand noch Feedback mal geben möchte, vielleicht auch was gut findet, was er nicht so gut findet. Oder wenn Vorschläge zu Themen bestehen, schickt uns das Ganze bitte unter feedback@sportarchiv.com. Und natürlich wären wir auch dankbar, wenn wir positive Bewertungen bekommen. So, aber jetzt fangen wir mal an. Ja, heute sprechen wir wieder über Football. Und eigentlich wollte ich ja mit den 49ers weitermachen und über unseren Jugendhero Joe Montana berichten. Aber das ist doch ein weites Feld.
Da musst du noch ein bisschen recherchieren, vermute ich.
Ja, und während der Recherche für die letzte 49ers-Folge bin ich ja auf den YA-Titel gestoßen und fand das wirklich interessant. Vor allem, was er dann gemacht hat, nachdem er bei den 49ers war. Und darüber und ein bisschen ausführlicher über seine früheren Zeiten würde ich dann heute mal berichten.
Ich freue mich. Cooler Typ, guter Spieler. Bei denen, ich sag's jetzt nicht, das hören wir gleich.
Ja, du hast es in der letzten Folge ja schon mal angesprochen. Aber da kommen wir gleich zu.
Da kann man dann hier reinhören,
genau. Genau. Ja, YA-Titel. Der heißt in Wirklichkeit Yelberton Abraham Tittle.
Cooler Name.
Ja, auf jeden Fall. Yelberton hatte ich vorher auch noch nicht gehört.
Sehr selten. Zumindest ich habe ihn auch weder vorher noch nachher jemals gehört, aber das heißt ja.
Der war ein sehr bekannter Quarterback. Vor allem wird er sehr bekannt in seinen späteren Jahren. Und er ist einer von den bekannten Quarterbacks, die nie eine Meisterschaft gewannen. Das kann man schon mal so vorwegnehmen. Und daher geht es in seiner Karriere eigentlich nicht so sehr um die sportlichen Triumphe, sondern vielmehr so um Niederlagen, Durchhaltevermögen und auch so eine gewisse Haltung, die man haben muss, auch immer wieder aufzustehen. Und das Ganze hat er schon früh lernen müssen, denn der wurde am 24. Oktober 1926 in Marshall, Texas geboren. Das ist eine Kleinstadt ganz im Osten von Texas. Und Texas war auch schon damals Footballland. Und der wuchs also schon als Kind mit dem Ball in der Hand auf sozusagen. Aber wie bei vielen, die wir ja jetzt auch schon mal so vorgestellt haben, war er eigentlich überhaupt nicht dafür geeignet. Denn der war auch, wie zuletzt zum Beispiel bei Kevin Keegan, sehr klein, schmächtig und er litt unter chronischem Asthma.
Also im Grunde sind das Beschreibungen, die man unter ein Bild packt, wo steht, das wird kein Quarterback.
Ja, genau. Und das wird vor allem kein Profisportler. In irgendeiner Weise. Ja, und auch so die Schulkameraden, auch die Lehrer hielten ihn generell für ungeeignet, in einem Sport bestehen zu können, wo es vor allem um Härte und Robustheit ging. Aber der wollte sich nicht beirren lassen und besaß halt schon ganz früh so eine gewisse Sturheit, es unbedingt schaffen zu wollen. So schaffte er es dann in der Highschool in Marshall schließlich Quarterback zu werden. Also hat sich da wirklich so reingekämpft, man hat ihn da am Anfang auch nicht so ernst genommen. Der war jetzt auch nicht besonders stark halt, besonders schnell, aber er war schon relativ früh dann doch groß. Also er hatte dann so einen richtigen Sprung gemacht in der Highschool und das Asthma hat sich sozusagen ausgewachsen und dann wurde er doch nach und nach doch ein richtig guter Sportler und es zeigte sich auch schnell, dass der so ein gutes Gespür hat für das Spiel. Denn der hat schon ganz früh angefangen, so Spielzüge aufzuschreiben, schon so als Kind und Jugendlicher, wo er noch nicht so spielen konnte. Der sich damit beschäftigt, Spiele analysiert und sowas aufgezeichnet und Sachen gelesen und sich überlegt, wie man halt manches besser machen könnte. Und der war halt auch ein relativ schlauer Junge.
Also in dem Alter schon außergewöhnlich und in Texas ist Highschool Football, da passiert teilweise mehr als hier in irgendwelchen europäischen Ligen, da geht richtig was ab und da ist auch viel Stolz und Begeisterung der kleinen Orte dabei.
Ja, also es gibt zum Beispiel so eine prägende Geschichte, das auch so ein bisschen so seine Sturheit zeigt. Der hat in einem Spiel 5 Interceptions hintereinander geworfen, immer mit demselben Wurf. Mhm. Er hat da nicht aufgehört. Der 6. kam dann an.
Sehr gut.
Und er beschreibt das so, Fehler gehören zu meinem Leben dazu. Entscheidend ist, dass man dann weitermacht.
Ja, das ist schon nicht verkehrt.
Ja, ja und er war dann nachher tatsächlich so gut, dass er nicht irgendwo dann auf dem College gespielt hat, sondern er hat bei der LSU gespielt, der Louisiana State University.
Ist ein Powerhouse, ja.
Ja, heute SEC, stärkste Liga sozusagen im College Football. Aber auch da war es dann so, dass man ihn eher so als solide bezeichnete. Der war jetzt nicht außergewöhnlich, kein Superstar. Der hat jetzt auch nicht so ein Charisma, sagen wir mal. Aber er war mutig und er war halt schon sehr intelligent. Der interessierte sich auch schon für viele andere Dinge, unter anderem, wie man Geschäfte macht.
Also clever.
Der war auf jeden Fall clever, ja. Und der spielte halt im ersten Jahr 1946 erstmal nur auf Bewährung. Also man hat das mal gesagt, man probiert das mal aus. Weil er kam ja von einer ganz kleinen Highschool bei der LSU. Da gab es halt viele, die Star Quarterback werden wollten. Vor allem war schon auffällig, schon zu College-Zeiten hatte er früh eine Halbglatze. Der sah also aus, als wäre er ja schon erwachsen, ne? Also der so ein bisschen bieder, aber auch so eine Mischung, sagen wir mal so, aus John Wayne, Ed Harris und Captain Picard so.
Coole Beschreibung, ja, super zusammengefasst. Wenn man die Bilder von dem sieht, ja, das trifft.
Ja, ja, der sieht ja nachher noch älter aus.
Der sieht im Grunde später wie ein Rentner aus.
Ja, ja, da kommen wir nachher nochmal zu. Ja, auf jeden Fall schafft er es dann in der harten Southeastern Conference zu bestehen. Und so schaffte er es dann 1946, die Saison positiv abzuschließen. Man kam sogar in den Cotton Bowl, das war ein großes Ziel immer, das zu erreichen. Und das wurde halt sein Durchbruchsjahr. Ne? Das Team, das sind ja die Tigers der LSU. Und er hatte von Anfang an so das Talent, so eine Balance zu finden. Die hatten eine starke Defense und der variierte dann immer viel zwischen Pässen und Laufen, was damals halt noch relativ ungewöhnlich ist. Das haben wir jetzt ja schon oft gehört, dass das zu der Zeit total laufdominiert war, das Spiel.
Und recht lang, also bis in die Mitte der 60er Jahre, Ende der 60er war in der eigentlich originären NFL das Laufspiel dominierend und die AFL hat dann erst das dominierende Passspiel dazu.
Ja, so kam es jetzt halt. Die sind dann halt in diesem Cotton Bowl und das Spiel findet dann in Dallas, Texas statt. So eine Art Heimspiel für ihn. Er hatte schon als Kind den Cotton Bowl gesehen und ganze Familie war dann da. Und die Gegner war die University of Arkansas, die Razorbacks.
Auch bekanntes Team immer schon.
Ja, ja und vor allem auch traditionell sehr robust. Kann man sagen. Und die LSU wollte dann halt beweisen, dass man national zu den ganz großen Programmen gehört und den Süden und den Südwesten halt dominiert. Und das Interessante war, wir sind ja in Texas, da denkt man ja erstmal, da ist es warm. Aber am 1. Januar 1947, Neujahr, fand das Spiel statt und es war eisig kalt. Also für die eisig kalt und etwa 1 Grad unter Null wird geschrieben. Also für Texas-Verhältnisse eisig.
Möchte ich jetzt auch nicht spielen.
Ja, aber wenn man jetzt in Green Bay gewohnt ist, wird man vielleicht denken, auch minus 10 ist noch ja, gutes
Green
Footballwetter.
Bay. Aber der kam ja nicht aus Green Bay. Die meisten da, die gespielt haben, auch nicht.
Ja, vor allem der Boden, der war ja sehr trocken und schon hart. Und jetzt war der auch noch gefroren. Die beschreiben das, er wäre hart wie Beton gewesen. Und es wäre halt richtig rutschig gewesen. Also war so Eis da drauf. Keine gute Bedingung für ein Footballspielen. Aber wie es ja ist, da mussten sie durch und viele Beobachter hatten jetzt vorher so ein Offensivfeuerwerk erwartet, doch bei dem Wetter ging das nicht.
Ich vermute mal Low-Scoring.
Ja, schon beim Warmmachen war klar, Pässe würden schwer zu kontrollieren sein, Kicks kaum möglich wegen der Rutschgefahr und es war auch noch ein starker Wind da und schon so ein Handoff war schon problematisch, weil es halt so kalt war und die das halt auch nicht gewohnt waren. Und so wird es dann halt ein Defensivduell par excellence. Und zwar ist es so, dass der Titel von Anfang an versucht, erstmal wie üblich zu spielen, er kriegt aber kein Bein auf die Erde sozusagen. Die Gegner allerdings auch nicht. Im Grunde ist das mehr so ein Schlittern und so ineinander reinrutschen, das ganze Spiel. Auch die Kicker, also es wird dann immer versucht, Field Goal zu machen, weil man es nicht durkommt. Die werden vom Wind verweht. Also über 4 Vierteln hinweg ist es so, die Spieler krallen sich am Boden fest. Es gibt harte Tackles. Angeblich sprühen sogar Funken wegen dem gefrorenen Rasen, aber das halte ich mir ein bisschen übertrieben.
Aber ein richtiges Hauen und Stechen war das.
Ja, ein Hauen und Stechen. Zum Ende hin warf der Titel dann einen Pass und in Richtung Endzone. Aber die wurden dann an der 1-Yard-Linie gestoppt. Die schaffen es dann tatsächlich nicht und verschießen auch noch das Field Goal wegen einem schlechten Snap. Der Ball rutscht weg und so endet das Spiel 0-0.
Nein. Und jetzt, was Münzwurf, Wiederholung, Verlängerung, was passiert?
Nö, es war ein Unentschieden. Ja, schiedlich, friedlich, alle waren frustriert, vor allem der Titel. Ja. Weil der hat ja so darauf hingearbeitet, da hinzukommen, ne? Und er wollte jetzt auch zeigen, dass sie natürlich die Besseren sind. Aber er ließ sich äußerlich nichts anmerken. Also generell war das auch so seine Art. Der wirkt so stoisch. Ne? Immer so auch den gleichen Gesichtsausdruck.
Da kann der Gegner zumindest nicht irgendwie Erschöpfung oder Verzweiflung reininterpretieren. Der kann gar nichts lesen.
Ja, aber auch beruhigt auch so ein bisschen so die Mannschaft. Ne? Also der wird jetzt auch nicht nervös oder der rastet da auch nicht aus. Was ihn so ein bisschen Sorgen gemacht hat, war, jetzt konnte er da ja nichts zeigen. Ne? Und wie geht's jetzt weiter? Er wollte ja Profi-Footballer werden. Aber im Grunde waren viele zufrieden mit dem, was er gemacht hat, weil er so eine Führungskraft gezeigt hat, auch so eine Zähigkeit. Also es war unheimlich hart, das Spiel. Er hat ganz viele Dinge einstecken müssen.
So Resilienz hat es durchgehalten.
Ja, und die Spieler erzählen dann, sie hätten sowas halt noch nie erlebt gehabt. Wir haben da halt auf Eis gespielt und das hätte dann so Bodychecks gegeben wie im Eishockey. Und der Titel sagt, aber er hätte halt gelernt, damit umzugehen, Dinge auch hinzunehmen. Also auch so Enttäuschungen. Und darüber wegzukommen und sofort weiterzumachen.
Aber für späteren Erfolg sehr wertvoll.
Ja, vor allem für die späteren Niederlagen, sagen wir mal so.
Die dann auch kamen, ja. Ich ahne was, ja.
Es gibt noch eine bekannte College-Anekdote, die stammt aus einem Spiel gegen die Alabama Crimson Tide. Da warf er einen Pass, der wurde fast abgefangen. Also da war der ein super starker Cornerback. Und als der Receiver zurückkommt, sagt er, so, jetzt machen wir das Ganze nochmal und du fängst den Ball. Und dann, vorher waren das so um die 50 Yards und beim zweiten Versuch wirft er über 60 Yards und wirft dann genau zum Touchdown. Ne? Also das zeigt halt so, ne, dass er halt auch so eine ruhige Art hat, was später ähnlich halt bei Joe Montana auch so.
Gerade unter Druck. Nicht,
ja, genau, zu Druck auszuhalten.
Ja, ganz wichtig.
Ja, nach dem College wurde er 1947 in den NFL Draft aufgenommen und er landete zunächst bei den Detroit Lions. Die hatten ihn ausgewählt, doch es gab ja noch eine andere Liga. Die AAFC gab es ja seit einem Jahr und deshalb entschied er sich für die Baltimore Colts zu spielen.
Ah, oh, gute Wahl.
Ja, aber das war ein Risiko, denn die Colts spielten auch so ein bisschen um ihr Überleben. Also in dieser AAFC waren die ja jetzt nicht das Top-Team, die waren ja nicht mal Nummer 2. Und das Stadion war halt regelmäßig halb leer. Er musste nebenbei arbeiten gehen, weil er halt auch nicht so viel da verdiente. Also er hätte sogar bei den Lions ein bisschen mehr verdient. Aber er hatte die Hoffnung, dass sich da mehr entwickeln würde. Und er wurde dann 1948 auch zum Rookie of the Year dort gekürt. Denn er hatte die Colts zum ersten Mal in die Playoffs geführt. Und das hat er dann zweimal hintereinander sogar geschafft. Ja, und die Colts wurden ja dann als eines von drei Teams durch den Merger in die NFL aufgenommen. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Genauso wie die 49ers ja auch über die AFC in die NFL kamen. Aber das Problem bei den Colts war, nach einem Jahr in der NFL lösten die sich ja erstmal auf.
Ach stimmt, die gab es später dann wieder.
Genau, und jetzt war es halt so, diese Spieler standen ja jetzt ohne Job da. Deshalb kamen die nochmal in den Draft. Da wurde extra, quasi wurden die 51 dann wieder aufgenommen in den Draft. Und da haben die 49ers dann halt zugeschlagen, weil die kannten den ja aus der Liga. Und wie wir ja auch gehört haben, die 49ers haben ja sowieso liebend gern Quarterbacks geholt. Ja,
die haben die irgendwie gesammelt, hast du erzählt.
Ja, genau. Also die hatten immer so drei Qualifizierte mindestens. Und ja, die suchten halt auch eher immer den Star-Quarterback. Ja, bei den 49ers hatte ich ja dann schon berichtet, die 50er Jahre, ein junges, ambitioniertes Team. Und das Glanzstück war halt dann die Offense und das sogenannte Million-Dollar-Backfield. Und die nannte man ja das Million-Dollar-Backfield, weil die so gut spielten, ne, als wären sie Millionen wert. Verdient haben die natürlich viel weniger.
Ich wollte gerade schon sagen, also weder haben die so viel gekostet, noch haben die so viel verdient, aber die wurden als sehr wertig eingestuft.
Genau, ich hatte das ja schon mal in der Folge da angeschnitten. Das war der Joe Perry, der Hugh McElhinney und der Henry Johnson unter YA-Titeln. Die vier zusammen. Wollte die jetzt hier auch nochmal so ein bisschen vertieft mal vorstellen, weil das sind eigentlich richtig coole Typen. Und gerade so der Joe Perry, den nannte man ja Joe the Jet, der war ja der erste Schwarze bei den 49ers. Der kam auch vom College, von Compton aus Kalifornien. Da kamen ja viele von den 49ers her. Und der war in der Navy gewesen im Zweiten Weltkrieg und hat da auch schon im Football gespielt. Also viele Trainer und kannten den schon, dass der ein richtig schneller, extrem schneller Fullback ist. Und der wurde dann halt auch erst von den LA Rams gescoutet und die wollten ihn haben. Ja, nach dem Zweiten Weltkrieg war es ja so, dass die Spieler, die im Krieg gekämpft hatten, die hatten ja die Möglichkeit, als Free Agent sozusagen verpflichtet zu werden. Die konnten sich ja sozusagen die Teams aussuchen. Und so kam der da in den Draft. Und die LA Rams wollten ihn unbedingt verpflichten und boten ihm sagenhafte $9,500 im Jahr. Trotzdem entschied er sich, in die AAFC und zu den 49ers zu gehen, obwohl die nur $4,500 boten. Und das hat halt sehr mit diesen rassistischen Untertönen zu tun.
Achso, die in der NFL da schon vorherrschten, oder?
Ja, also gab da große Ressentiments, ja, überhaupt Spieler dann zu verpflichten, die Afroamerikaner waren. Mhm. Das war ab 46 ja auch untereinander so grundsätzlich erlaubt, aber die meisten Teams wollten das nicht. Die AAFC, die warb ja eher damit, ne, generell auch schwarze Spieler zu holen und auch da ein bisschen offener zu sein überhaupt, weil die ja auch in Kalifornien, also auch mehr im Westen dann waren und da war es generell auch für Afroamerikaner leichter.
Ja, habe ich auch schon gelesen, je weiter man nach Westen kam und weg vom Süden, war es besser, ja. Obwohl im Baseball generell da keine Afroamerikaner spielen sollten, bis 47 Jackie Robinson diese Color Barrier dann.
Ja, und das hat mich auch da hier dran erinnert, weil bei ihm ist das jetzt auch so, obwohl das ja grundsätzlich so ist, dass die AFC da auch Leute zugelassen, trotzdem waren da natürlich sehr viele dagegen. Und der Besitzer der 49ers, der Joe Morabito, wurde ja echt angefeindet teilweise von anderen Mannschaften.
Auch in Los Angeles gab es den Ku Klux Klan, auch da waren ganz starke Ressentiments gegen.
Ja, tatsächlich war er auch der einzige Afroamerikaner erstmal im Team, aber die haben ihn eigentlich alle gut aufgenommen und vor allem der YA-Titel, der wurde nachher sein bester Freund. Also der hatte da gar keine Ressentiments irgendwie.
Super, der hat ihm also quasi auch so die Hand gereicht, wie bei den Dodgers im Baseball. Das war ja der Shortstop Pee-wee Reese, der dann Jackie Robinson vor Publikum die Hand gereicht hat. Aber wenn ich jetzt gerade drüber spreche, dürfen nicht Larry Doby von den Cleveland Indians vergessen, der fast immer vergessen wird, aber auch 47 in der American League der erste Afroamerikaner war. Aber der fällt oft unter den Tisch, wird immer nur Jackie Robinson genannt.
Okay.
Aber das nur am Rande.
Ja, es gab dann halt auch die typischen rassischen Anfeindungen. Ne? Der sollte dann nicht im selben Hotel übernachten, der sollte nicht mit den Spielern im Hotel essen. Da gab es dann halt oft auch Rangeleien und da haben die eigentlich auch schon ganz gut zusammengehalten.
Also das ganze Team hat sich dagegen gewehrt, kann das sein?
Ja, also.
Oder manche?
Manche zumindest. Und das mit dem Übernachten, das wurde ja noch hingenommen, aber dass die natürlich dann am Spieltag zusammen essen und so, das haben sie dann schon durchgesetzt.
Das Interessante ist, von dem Übernachten, kennst du aus dem Baseball, dann mussten die afroamerikanischen Spieler immer bei irgendwelchen schwarzen Rechtsanwälten oder Ärzten in dem jeweiligen Ort übernachten, weil sie in die Hotels nicht rein durften. Also aus heutiger Sicht ein absoluter Irrsinn, aber lange gelebte Praxis.
Ja, das war hier in dem tatsächlich bei ihm halt auch so. Ne? Das wurde quasi schon so organisiert, dass die schon so geguckt haben, wo kann er gut unterkommen. Aber sportlich war er unumstritten. Der war eigentlich für einen Fullback viel zu klein. Der war nur 1,83 groß. Der wog auch nur 91 Kilo. Aber er war halt ja ungewöhnlich schnell und deshalb auch sein Spitzname, The Jet. Und er führte dann 53 und 54 die NFL in, was Rushing Yards angeht, an. Und er war halt auch der erste Afroamerikaner in so einer Major-Sportart, der MVP wurde.
Das ist in der Tat ein ganz wichtiger Fakt und den kennt ja heute eigentlich keiner mehr, oder ich kenne ihn zumindest nicht.
Nee, ich auch nicht und das ist damals auch mehr so eine inoffizielle, denn den offiziellen MVP der NFL gab es noch nicht, der wurde damals von der Presse vergeben, aber die haben ihn halt gewählt, was ja auch schon für viele im Süden ein großer Affront war.
Das werden die nicht gerne gehört haben.
An sich war der halt auch immer ein sehr kontrollierter und bescheidener Mann, so wird er jedenfalls beschrieben. Nur wenn er auf den Platz kam, dann war er halt eine Naturgewalt.
Ja, der musste abseits des Platzes natürlich seine ganzen auch aufgestauten Aggressionen unter Kontrolle halten, weil da das ganze rassistische Umfeld das liebend gerne gesehen hätte, wenn ein Schwarzer austickt. Da hätten sie ja ihre Vorurteile bestätigt bekommen. Aber auf dem Platz habe ich es bei einigen Afroamerikanern der Zeit häufiger gelesen, da konnten sie ihre ganze Aggressivität und Wut dann an den Gegenspielern auslassen und rauslassen.
Ja, tatsächlich war das hier auch so. Es gibt auch so Geschichten, dass die immer das Gefühl hatten, sie würden benachteiligt. Also im Spiel wurden dann so ein Holding oder andere Strafen verhängen, wo man das vielleicht bei anderen hätte durchgehen lassen. Jedenfalls war dann auch so das Gefühl, was ihn dann allerdings nur veranlasste, noch härter zu spielen. Der spielte dann insgesamt 13 Jahre für die 49ers.
13 Jahre?
Bis 61. Und dann, ganz interessant, hat er ein Jahr für die Baltimore Colts gespielt. Und zwar hatten die einen verletzten Spieler, was die Colts angeht, sehr bekannt, Alan Almishi. Der war schwer verletzt und dann haben die Besitzer abgesprochen, dass er dann quasi ein Jahr ausgeliehen wird.
Ungewöhnlich.
Ja, fand ich auch.
Aber damit die wahrscheinlich competitive bleiben, die Colts, ohne diesen.
Ja, da war ja halt auch noch mehr, ne? Wir sind eine Liga.
Ja, ja, da wurde, war ein guter Grundgedanke, absolut, um dieses Produkt NFL bei den Medien zu etablieren.
Ja, und das war ja auch noch gar nicht so etabliert.
Nö, das war unter Ferner Liefen dann lange in den 50ern noch, also in der öffentlichen Wahrnehmung.
Ja, der blieb dann auch später noch bei den 49ern als Scout und Berater. Und der wurde auch 84 Jahre alt. Das wird nochmal interessant sein. Die werden nämlich alle recht alt.
Das ist Million-Dollar-Backfield.
Mhm. Ja, habe ich ja schon mal erzählt. Es ist ja auch so, dass die vier alle in der Hall of Fame sind. Als einziges komplettes Backfield der NFL-Geschichte.
Tolle Leistung. Also auch schön, dass sie gewürdigt werden.
Ja, dann gab es ja noch den Hugh McElhinney. Der ist so ein Typ, der war von Anfang an Star. Also auch schon auf der Schule war der ein Leichtathletik-Star. Also so ein bisschen, der kommt auch so ein bisschen aus einer anderen Welt. Der kommt aber auch von diesem Compton College. Und da kannte er den Perry schon her.
Compton ist irgendwie, habe ich es immer so abgespeichert, als, sag jetzt mal, afroamerikanisches Institut. Irgendwas klingelt da bei mir, aber mehr so in Richtung Rapper.
Ja, genau. Und das ist ja ein bisschen mehr so ein schlechtes Viertel von Los Angeles.
Ja, zumindest war es mittlerweile in den 90ern, also.
Aber, ne, also das, die kommen alle natürlich aus so einer gewissen Armut oder sagen wir mal, jedenfalls nicht aus der reichen Ecke. Also die sind jetzt nicht aus Hollywood alle. Der wechselt dann zur Washington University, also zu dem Universität des Staates Washington, also an der Westküste. Und der war so ein Multitalent. Der war Halfback, Receiver, Punt Returner, Kicker. Und wie gesagt, der hat auch noch im Leichtathletik-Team am College, lief der auch noch.
Also er konnte im Grunde alles.
Ja, und vor allem war der sehr schnell. Und der ist bekannt dafür, also es gibt die berühmte Geschichte, dass er 51 einen 100-Yard-Punt-Return-Touchdown gemacht hat. Was geil zu der Zeit so eine absolute Rarität war. Ja, der wurde dann 52 von den 49ers gedraftet und auch da wiederholt er quasi das, was er schon am College gemacht hat. Diesmal 94 Yards, Punt Return, Touchdown direkt im ersten Spiel und wird dann quasi so ein Rookie-Star. Der ist halt genau das Gegenteil jetzt von dem Titel und dem Perry. Der ist charismatisch, elegant, der sieht so aus wie ein Entertainer. Und der hatte so einen eleganten Laufstil, der zog auch die Knie so hoch, wenn er so Richtung Endzone lief.
Oh, stylisch.
Ja, und man nannte ihn auch den Tänzer, weil er halt auch so Drehungen hatte, als würde er tanzen.
Klingt ja sehr glamourös.
Ja, der Fred Astaire des Footballs.
Übrigens, ganz kurz noch, Compton, ich habe da, in den 80ern muss das gewesen sein, gab es auch so eine Gruppe NWA, NWA, Niggers with Attitude. Und ich habe das gerade mal kurz nachrecherchiert, da war nämlich Ice Cube, Eazy-E und Dr. Dre drin.
Ach ja, oder da kommt das her.
Straight Outta Compton war nämlich einer von den Hits von denen. Also das muss
ja,
ich
dann habe ich das Anyman zugeschoben, aber
ja, vielleicht auch, aber bei denen, das hatte ich. Also die.
Ja, das kann ich mich auch gut dran erinnern, ja.
Naja, lang ist es her. Aber okay, Hugh McElhinney.
Ja, der wurde dann auch wieder Perry vielfacher Pro Bowler, ne, die gehörte ja quasi jetzt zu diesem Ensemble und die wurden halt immer nominiert. Und der wechselte dann 1961, als man auch den Perry abgegeben hat, auch und zwar in einem Expansion Draft für die Minnesota Vikings.
Ach.
Da war ja die erste Erweiterung.
Ja, ja, da wurden also ältere Spieler wie der dann eben nochmal weitergereicht. Ne?
Ja, und das war ja auch so, weil die waren schon so ein bisschen in die Jahre gekommen zu der Zeit. Ja, der dritte, der dazugehört, war halt der Henry Johnson. Der heißt eigentlich John Henry Johnson. Und wie ich ja schon mal berichtet habe, der ist der Mann fürs Grobe. Härte, Physis im Backfield. Und der wurde halt vor allem auch in der Defense gleichzeitig angesetzt, um quasi ja den Rusher aufzuhalten oder beziehungsweise so richtig dazwischen zu hauen. Mhm. Und das war halt auch so genau sein Spiel. Der wurde halt mal nicht in Kalifornien geboren, sondern der kam aus Louisiana. Und der war auch bei der Arizona State University, ist ja auch eine Top-Uni. Und der war halt da ursprünglich Safety und in der Offensive Halfback. Das war ja noch die Zeit, wo die halt mindestens zwei Positionen spielten.
Gerne auch Offensive und Defensive.
Ja, und der war halt auch für seine Verhältnisse relativ schnell, aber vor allem unheimlich stark. Und der nahm weder auf sich noch auf andere Rücksicht. Und der wurde dann zunächst von den Pittsburgh Steelers gedraftet. Da habe ich auch gedacht, da passt er ja super hin eigentlich. Traditionell sind die ja besonders stark in der Defense.
Hast du auch an den Steel Curtain Defense der 70er gedacht wahrscheinlich.
Genau. Ja, aber die haben ihn halt gedraftet, aber er wollte nicht. Er hat sich dann entschieden, nach Kanada zu gehen.
Oh Gott, in die Canadian Football League?
Die haben ihm tatsächlich mehr Geld geboten. Und das war für ihn das Ausschlaggebende. Also es ist gar nicht so sehr Football zu spielen, also jetzt in der NFL oder so, sondern es ging ihm einfach nur darum, Geld zu verdienen. Und wie er das so beschreibt, war er auch der richtige Mann dafür. Er konnte das. Und durch ihn kriegten die vier auch den zusätzlichen Spitznamen The Fearsome Four. Also die furchteinflößenden vier. Der Johnson war halt ein kompromissloser Blocker, der gegnerische Partei mit brutaler Kraft ausschaltete. Und ausschalten im wahrsten Sinne des Wortes. Also der machte dann die Lücken, damit die anderen da durchstoßen konnten, beziehungsweise auch der Titel mehr Zeit hat. Und der war halt auch so ein richtiger Rebell. Der wird als so sehr eigensinnig, stolz und gefährlich beschrieben.
Für die Gegner.
Ja, für die Gegner, aber auch generell auch so im Umgang ist der jetzt auch einer, der so eine kurze Zündschnur hat.
Also auch schon beim Training gerne.
Gibt da so bekannte Szenen, also einmal provoziert ihn ein Verteidiger mit einem sogenannten Late Hit und im nächsten Spielzug blockt der Johnson den so hart, dass der Gegenspieler minutenlang am Boden liegen blieb, bewusstlos. Also er hat ihm dann wohl so einen Schlag versetzt, aber richtig schlimm wurde es dann 1955, denn da kriegte es der Halfback Charlie Trippi ab von den Chicago Cardinals.
Charlie Trippi ist ein gutes Stichwort, denn der war Teil des allerersten Backfields, habe ich mal recherchiert, bei den Chicago Cardinals und 1947 schon. Da hatten auch so einen, klar, alle hatten reiche Besitzer, also Bidwill, Charles Bidwill hat dann bis zu 100.000 Dollar Schecks geschrieben, um Leute anzulocken, weil die Cardinals so ein schlechtes Team waren und in Chicago hinter den Bears immer nur Nummer 2 waren und auch trotzdem blieben. Also deren Million-Dollar-Backfield, die als erste so genannt wurden, reichte also weder vom Erfolg noch vom Glamour an das von dir jetzt gerade beschriebene Backfield bei den 49ers ran.
Aber ist ja wirklich interessant, dass die dann aufeinander stoßen.
Ja, allerdings. Ein Millionen-Dollar-Backfield-Mann gegen Millionen-Dollar-Backfield-Mann. Ja, und was passiert dem armen Charles Trippi jetzt?
Ja, also noch ganz kurz, die Chicago Cardinals sind ja heute, also waren dann die St. Louis Cardinals und sind ja heute die Arizona Cardinals. Also die sind ja auch schon mehrfach gewechselt. Ja, der arme Charlie Trippi, der trifft also in einem Vorbereitungsspiel auf die 49ers. Bei einem Laufspiel schlägt ihn der Johnson derart hart mit dem Unterarm ins Gesicht, dass der mehrere Brüche im Gesicht erlitt und das Gesicht so völlig deformiert war. Also so der Kiefer so völlig weg war und auch so die Augenhöhlenbruch kriegt der.
Klingt nach einer OP.
Der war sehr lange im Krankenhaus und da blieben Dauerschäden zurück. Unter anderem eine Doppelbildsichtigkeit.
Boah, das tut mir leid. Das ist
ja, der konnte dann auch nicht wieder spielen. Der musste seine Karriere deswegen beenden. Interessant ist, der wurde 100 Jahre alt. Also das hat ihm grundsätzlich nicht geschadet. Und also, dass er jetzt dadurch besonders früh gestorben wäre jedenfalls.
Nee, das nicht. Aber es war ja schon eine starke, er musste die Karriere beenden. Wo ich habe auch mal gelesen, dass gerade die zu der Zeit Spielenden, die ja größtenteils alle auch im Zweiten Weltkrieg aktiv waren, dass die ein ganz anderes Gefühl für Gewalt und Brutalität hatten, auch aufgrund der Kriegserfahrung. Also es war ein ganz anderes Hinlangen, als man sich das heute auch nur annähernd vorstellen kann.
Ja, der hat das dem auch gar nicht krumm genommen. Also da gibt es so ein Interview mit ihm. Ja, natürlich wäre es traurig gewesen, dass er seine Karriere aufgibt. Aber er sagte auch aus seiner damaligen Sicht, das war halt nur ein Job. Und so viel mehr verdient haben die da auch nicht. Und das gehörte wohl zum Risiko.
Ja, die waren das gewohnt, hart angefasst zu werden und auch hart zurückzugeben.
Andere sahen das ein bisschen anders. Vor allem die Mafia, denn der Trippi, der war Italiener. Und der hat dann im Krankenhaus Besuch bekommen und man hat ihm doch angeboten, man könnte sich um den Johnson schon kümmern, wenn er das Gefühl hätte, er wollte sich rächen, man könnte ihm da einen Gefallen tun.
Hat er aber abgelehnt, hoffe ich.
Hat er abgelehnt. Es gibt noch einen anderen, der dann nicht gut auf den Johnson zu sprechen war, und zwar der Besitzer der 49ers. Die Morabitos sind ja auch italienischstämmig und die waren sehr entsetzt über das Foul.
Verständlich, wäre ich auch.
Es war dann schon das Gericht, naja, so nehmen die den raus aus dem Team. Aber es war dann so, dass er schon in einem der nächsten Spiele einen Schulterbruch erlitt und dann lange ausfiel.
Und dann war Gras drüber gewachsen, oder?
Ja, so ein bisschen. Also es war dann so, dass er im Folgejahr nicht so gut spielte und dann hat der Morabito entschieden, der muss weg. Der wurde dann zu den Detroit Lions getradet, weil der Morabito halt so negativ oder immer so ein negatives Gefühl hatte, wenn der auf dem Platz stand. Der wollte den nicht mehr haben. Und da lief es auch für den erstmal gar nicht gut. Und der wechselte dann auch schon in einem relativ hohen Alter mit 34 nochmal zu den Steelers. Und da ging die Karriere nochmal richtig bergauf.
Echt, mit 34 ist das für einen Footballspieler schon, ja, war fortgeschritten.
Ja, vor allem auf so einer Position. Der hat noch bis 66 gespielt, in Houston dann seine Karriere beendet. Aufgrund dieses Fouls, was er auch sich so eingeprägt hat bei den Fans, ist er derjenige gewesen, der erst viel, viel später in die Hall of Fame aufgenommen wurde. Die anderen wurden schon sehr früh, nach dem Ende ihrer Karriere aufgenommen, auch ziemlich gleichzeitig. Aber er wurde erst 87 sozusagen begnadigt und dann auch aufgenommen.
Ja, da hat er so Vorbehalte, weil er zu brutal wäre, so klingt es.
Genau, also man hat ihn als unfair immer also dargestellt. Es wäre halt so ein ganz fieser Spieler gewesen, der absichtlich Leute verletzt hätte. Und so einen wollte man nicht in der Hall of Fame.
Ja, da passt. Obwohl, da hatte er in den verschiedenen Pro-Sport Hall of Fame in den USA gute Gesellschaft gehabt, aber das nur am Rande.
Ja, fand das ja, also es wird dann auch so beschrieben, das sollte dann auch so ein Zeichen dafür sein, wie brutal er quasi gespielt hätte. Also das hätte noch andere in den Schatten gestellt.
Ja, aber ich finde trotzdem gut, dass sie ihn reingenommen haben, weil er ja auch sportlich überzeugt hat und das Backfield damit komplett drin ist, was, wie du ja sagst, sonst noch nicht geschehen ist.
Ja, und die haben sich auch alle für ihn eingesetzt. Kommen wir nochmal zurück zum Bay-A-Titel und was ja dann auch für ihn interessant ist, hat ja dann berichtet, der Morabito stirbt 57 bei einem Spiel. Und das ist ja so ein Anreiz für die 49ers, die gewinnen danach noch die ganzen letzten Spiele und die schaffen es ja dann punktgleich zu sein mit den Lions. Und dann kommt so ein Entscheidungsspiel vor 60.000 und da führen die 49ers schon 24-7 und man druckt schon die Tickets für das Spiel gegen die Cleveland Browns. Und dann im dritten Viertel geht das Ganze den Bach runter. Man führte sogar noch 27-7. Aber dann schlugen die Lions zurück und der Quarterback Tobin Rote oder Rote und der Ersatz-Runningback Tom the Bomb Tracy schlugen dann zu und machten 24 Punkte.
Geiler Spitzname.
Und die gewannen noch 31-27. Das war eine der ersten ganz bitteren Niederlagen für die 49ers und für den YA-Titel.
Aber ein geiles Comeback, kann man da nur sagen.
Ja, von den Lions auf jeden Fall. Auf jeden Fall, diese Niederlage erwies sich als Trauma für die 49ers, die dann bis 1970 kein Playoff-Spiel mehr bestritten. Der Titel beschreibt das auch so, dass er dann immer dagegen ankämpfen musste, gegen diesen Verlust, was besonders schwierig war, weil ja der Trainer war Frankie Albert, der war ja selber Quarterback gewesen und der hat ihm das persönlich übel genommen. Und die haben ja dann extra einen John Brody verpflichtet als Backup, der ja später auch viel gespielt hat.
Ja.
Eben weil der Albert kein Vertrauen mehr in den Titel hatte, denn der hatte in diesem Spiel, in dem letzten Quarter, 3 Interceptions geworfen. Aber der war halt MVP in dieser Saison, der war der beste Quarterback auch von den Statistiken und trotzdem, das wirft er quasi dem Albert dann vor, er wurde fallen gelassen. Und dieser Brody, der wurde dann quasi in der nächsten Preseason von Anfang an so ein bisschen bevorzugt. Es wurde dann gesagt, wir haben jetzt 2 Quarterbacks und die lösen sich mehr oder weniger ab. Aber der Brody, der startet jetzt erst. Das lief dann immer so lange, bis der Brody Fehler gemacht hat. Dann kam der Titel wieder rein und so gewechselt. Also im Grunde gab es kein Vertrauensverhältnis mehr.
Mhm.
Und der Albert trat dann ja zurück wegen den schlechten Ergebnissen. Und dann kam der Assistent Hickey, der ja so als cholerischer Schreihals galt. Und der hat das alles noch viel schlimmer gemacht. Und der hat die ganze Mannschaft gegen sich aufgebracht. Aber der hat ja eine Neuerung eingeführt, die Shotgun Formation. Ja, da hatte ich ja beide schon berichtet, dass dann für 3 Spiele das ja so aussah, als würden die jetzt alle niedermachen, wurden dann allerdings gestoppt. Nur der Titel, der war die ganze Zeit außen vor. Vor allem 1960 war der die ganze Saison verletzt durch eine Leistenverletzung und da war der ja auch schon relativ alt.
Ja, für Footballverhältnis auf jeden Fall.
War ja schon über 30, ne? Und das sah auch, er selber auch hatte so das Gefühl, hör doch einfach auf. Ne, du hast lang genug gespielt, lass es. Aber dann sagt er so, im Hinterkopf war dann immer noch, ich schaffe es aber nochmal. Ne, und ich will nochmal spielen. Er reißt sich dann quasi so zusammen und trainiert wie verrückt. Und auch die Ärzte sagen, ja, also in dem Alter mit der Leiste und so, besser wäre es auch so, da keine Hits mehr zu kassieren.
Leicht gesagt als Quarterback, keine Hits mehr kassieren.
Auf jeden Fall ackert er dann so, dass er 1961 wieder bereit ist. Er kommt zur Preseason und dann kommt der Trainer Hickey und sagt zu ihm, so, du spielst hier doch gar nicht mehr. Was machst du hier? Du bist zu den Giants getradet worden.
Wie bitte?
Ja. Erstes Training, also vor dem Trainingslager, du spielst hier nicht mehr. sondern du bist getradet worden und zwar für einen völlig unbekannten Guard namens Lou Cordiglione.
Also im Grunde wurde er weggeworfen.
Genau, also so fühlte er sich auch, ne? Also wie so ein Verraten, ne? Also im Grunde, jetzt wissen die auch, nee, der ist wieder fit, wir wollen den aber nicht. Man hatte auch noch andere Quarterbacks verpflichtet in der Zeit. Und man hat ihn quasi ausgemustert und hatte gedacht, ha, super, den sind wir los. Das wird ja eh nichts bei den Giants. Aber das sollte ein Fehler gewesen sein. Dazu muss man dann sagen, dass die New York Giants eigentlich eine der Top-Adressen in der NFL zu der Zeit war. Also die Giants sind ja schon seit den 30er Jahren in der NFL.
Der hat wahnsinniges Prestige, der Verein.
Ja, ist halt auch New York, ne? Also das macht ja schon was ganz anderes her. Und seit 1954 waren die auch erfolgreich, ne? Die hatten den Quarterback Charlie Connolly und bekannte Defense Andy Robustelli, Sam Huff als Linebacker, Frank Gifford.
Ja, Frank Gifford, das war auch der super geile Halfback, Running Back.
Und vor allem hatten die super Coaches. Und zwar der Offense Coach war Vince Lombardi und der Defense Coach war Tom Landry.
Ja, man mag das kaum glauben heutzutage, wo die ja diese legendären Status haben weiter, aber die waren Assistenzcoaches unter einem Chefcoach, den heute keiner mehr kennt.
Tatsächlich.
Und Aussagen von beiden Männern zu Recht nicht.
Obwohl die ja so eine Top-Mannschaft haben und ja auch so Top-Trainer jetzt hatten, die im Grunde ganz neue Ideen eingebracht haben, sowohl in der Offense als auch in der Defense, waren sie gar nicht so erfolgreich. Die haben nur 1956 gewonnen. Sind dann im 58. Endspiel verlieren, da gegen die Colts.
Das legendäre Finale, ja genau.
Im Greatest Game Ever Played, da haben wir ja auch schon mal eine Folge zugemacht. Und dann im Folgejahr schon wieder gegen die Colts. Also das waren jetzt auch nicht unbedingt so eine Mannschaft, wo du dachtest, das ist ja so eine Dynasty, ne? Also die waren top.
Nee, die haben es halt nicht geschafft, aber die haben nicht diese Meisterschaften am Stück gewonnen.
Dann 1960, 61 sind die halt auch schon wieder ein bisschen in die Jahre gekommen. Und der Quarterback Connolly, der hört auch auf. Für diesen Umbruch suchten die dann halt einen erfahrenen Mann, der quasi jetzt auch, da wohl kam frisches Blut rein, junge Spieler, der sollte die halt anführen. Und ganz witzig war, dass der Titel ja so berichtet, also ich dachte, meine Karriere wäre jetzt eigentlich vorbei. Also ich würde die jetzt noch in San Francisco ausklingen lassen. Aber plötzlich war ich in New York, der größten Stadt des Landes, der Hauptstadt der Welt und spiele jedes Wochenende vor 60.000 fanatischen Fans.
Und zwar wo? Im Yankee Stadium. Der hat nämlich noch kein eigenes Stadion.
Genau, die spielen im Yankee Stadium. Das wusste ich auch nicht, dass sie da... Ja, und die haben auch einen neuen Trainer bekommen, Ellie Sherman, 38 Jahre jung, also nicht viel älter als er. Und der setzte dann halt auf den Titel so als den Routinier. Und wie gesagt, die hatten ja immer noch gute Spieler. Del Schoffner, so ein Wide Receiver, ist nachher auch Hall of Fame. Frank Gifford hatten wir ja schon gesagt. Und vor allem halt diese Defense war noch da um Sam Huff, so als kompromissloser Linebacker. Und die waren super eingespielt in der Defense und hatten jetzt halt jemanden für die Offense dazu. Und im Grunde jemand, wie sich herausstellen sollte, besser als der vorher. Und die schaffen es dann tatsächlich 1961 ins Endspiel. Und treffen dann auf die Green Bay Packers, wo Vince Lombardi gerade oder seit ein, zwei Jahren Trainer ist.
Und eine Top-Mannschaft geformt hat.
Ja, leider. Also leider für die Giants.
Ja.
Und der kannte natürlich auch das ganze Spielsystem. Der kannte die ganzen Spieler. Die spielten dann im City Stadium in Green Bay, was heute ja das Lambeau Field ist.
Also die Spielstätte der Packers in Green Bay hat...
Ja, und die hatten natürlich auch einen Top-Quarterback, Bart Starr.
Oh ja. Und Jim Taylor, einen der besten Running Backs ever.
Ja, und es wurde eine Katastrophe für die Giants. Sie haben 37-0 verloren.
Deutlich.
Der Titel sagt, das war eine ganz bittere Lektion. Wir hatten das Gefühl, wir wären jetzt die Top-Mannschaft, wir wären jetzt dran und mussten dann aber feststellen, die anderen, die waren so viel besser. Das war als gegen eine Maschine zu spielen und sie hätten überhaupt keine Chance gehabt.
Ja, da hat die total perfekt gedrillt, der Vince Lombardi, und gegen die war auch fast kein Kraut gewachsen in den Jahren. Nicht zuletzt, ich greife ein bisschen vor, haben die auch die ersten beiden sogenannten Super Bowls gewonnen.
Das stimmt. Die waren dann quasi, ist das ja ihr Jahrzehnt. Also für die ganzen 60er bis...
Kann man wirklich so sagen, ja. Ja, ja.
Tatsächlich hätte man jetzt gedacht, boah, nach so einer Niederlage, jetzt brechen die ja total auseinander. Aber das Gegenteil war eigentlich dabei. 62. Also da ist er jetzt dann ja nochmal älter. Ist das beste Jahr seiner Karriere. 33 Touchdown-Pässe war einer, also Rekord in dieser Saison. Und mit dem Receiver waren sie das gefährlichste Passduo der Liga. Und in einem Spiel gegen die Washington Redskins wirft er in einem Spiel 7 Touchdowns. Das war damals also
7? Geil. Ja,
7 Touchdown-Pässe.
Hammer, auch heutzutage noch eine geile Leistung.
Ja, und er sagt, das war halt so im Grunde der beste Tag seines Lebens, also der beste sportliche Tag seines Lebens. Es klappte einfach alles. Und tatsächlich schaffen sie es wieder ins Endspiel. Und diesmal wieder gegen die Packers, aber diesmal im Yankee Stadium. Und auch da war es wohl wettertechnisch auch schlecht. Und diesmal wird es aber wesentlich enger. Also es wird so ein richtiger Kampf. Also im Grunde sagen die, wollten das nicht nochmal verlieren. Aber es stand dann lange ganz knapp 7-7 und sie verlieren insgesamt 16-7 nachher. Also sie waren nah dran, aber es hat dann wieder nicht gereicht. Und er berichtet dann später, das wäre eigentlich so das, wo er so am meisten mit hadern würde. Sie waren so nah dran. Sie hatten die Super Offense so niedrig gehalten, aber Vince Lombardi hätte halt keinen Fehler zugelassen.
Ja, es war einfach auch schlechtes Timing, gegen eine der überragendsten Mannschaften aller Zeiten da antreten zu müssen. Hat schon was Tragisches für den Titel, aber auch für die Giants in der Zeit.
Das denkt man ja spätestens jetzt, war es das. Aber 63, Titel ist 37 Jahre alt, wirft er sogar noch mehr Touchdown-Pässe und führt die Giants wieder ins Endspiel. Und diesmal sind nicht die Packers da.
Hoffnung.
Ja, diesmal treffen sie nach einer Top-Saison 11-3 Siege, beste Bilanz der Liga. Sie sind der Favorit und treffen auf die Chicago Bears und spielen in Chicago im windgepeitschten Wrigley Field, wie beschrieben wird. Also da würde so ein Wind immer, wäre da so reingeschoben, dass die Bälle auch so richtig weit flogen oder halt sehr kurz. Auf jeden Fall, der auch eisig kalt, Minustemperaturen, der Boden hart gefroren. Da erinnerte er sich ja schon mal dran, dass er so ein Spiel schon mal hatte. Das Problem war, die Giants gehen durch ihn in Führung und dann kriegt er einen Sack, Arek am Knie, verletzt sich, geht zu Boden und kann dann eigentlich nicht mehr spielen. Aber er will nicht runter. Und er spielt dann total eingeschränkt. Also das wird so beschrieben, der konnte kaum laufen und hat dann quasi nur aus dem Stand gespielt.
Geil, also überragend, dieser Wille.
Ja, der Wille war da, aber leider war das vielleicht, so sagt er auch selber, nicht so eine gute Idee. Jedenfalls nicht fürs Team. Und die Bears hatten so eine überragende Defense. Ein Bill George und Richie Pettibon. Und am Ende verlieren die wieder ganz knapp 14-10.
Ach.
3 Niederlagen in Folge. Er sagt dann selber, nach dem Spiel habe ich gewusst, das war meine letzte Chance. Wir waren so nah dran und mein Körper, der konnte nicht mehr. Ne? Der war dann völlig am Ende. Trotzdem versuchte er es 1964 nochmal. Also da waren ganz viele Spieler der Giants schon weg und der war ja auch selber 38, zu der Zeit quasi uralt. Auf jeden Fall ist es ja so, das war ja auch ein ganz anderes Spiel als heute. Also wenn der, so was der alles eingesteckt hat, auch noch an Verletzungen, an Knochenbrüchen, an alle Finger gebrochen. Ne? Also der hat auch ganz viel mitgemacht. Und dann kommt es am 20.09.64 im Spiel gegen die Pittsburgh Steelers halt zu einer ganz berühmten Szene. Oder vielleicht eins der berühmtesten Fotos der Football-Geschichte.
Das Foto.
Haben wir ja auch so in unserem Titelbild.
Ja, sehr gut nachgestellt, durch KI nachkreieren lassen.
Ja, der Titel kniet blutüberströmt in der Endzone. Der hat den Helm verloren nach einem ganz bösen Hit, den er einstecken musste. Ist völlig erschöpft und angeschlagen, kniet da. Und der Fotograf Morris Berman, der hat den festgehalten und das ist so ein ikonisches Foto, was man immer wieder sieht, wenn es um die Giants geht. Und das macht ihn quasi unsterblich. Aber er selber hat das Foto gehasst.
Ja, kann ich verstehen, weil das ist ja für ihn auch irgendwie, weiß ich nicht, kein schöner Moment gewesen jetzt.
Wo du das ja eben schon gesagt hast, hier sieht er tatsächlich so aus, als wäre er mindestens 50 Jahre alt. Der ist so gezeichnet, der blutet ja aus der Nase, das tropft so runter, hat an der Stirn eine Blessur. Also man sieht so richtig einen, der so alles gegeben hat und jetzt völlig erschöpft ist. Und tatsächlich war das dann auch der Anfang vom Ende. Also er hat dann auch aufgehört nach der Saison und er hat halt keinen Titel. Aber wie heißt es in so einem Zeitungsausschnitt? Er geht ohne Meisterschaft, aber dafür mit dem Respekt der ganzen Liga.
Das ist auch sehr viel wert, finde ich.
Ja, und deshalb ist diese Zeit eigentlich von den, was so die Giants-Geschichte angeht, ja auch legendär. Die haben halt dreimal im Finale. Ein bisschen erinnert das ja so an die Buffalo Bills später. Und vielleicht auch so, sie erinnert auch so ein bisschen an die Bills jetzt. Also haben einen super Quarterback, ne, jetzt mit Josh Allen. Aber ob die jemals gewinnen werden, weiß man halt nicht.
Ich glaube, die Bills haben wir auch. Ist das nicht das Team, das viermal in Folge in Super Bowl verloren hat?
Ja.
Und die Minnesota Vikings sind, glaube ich, die, die auch ein paar Mal im Finale waren, aber auch nie gewonnen haben bisher.
Es gibt ja, so es gibt Teams, ja auch einige dachten, bekannte Quarterbacks, die nie den Titel geholt haben.
Jim Kelly, Dan Marino von den Dolphins.
Ja, also insgesamt hat der YA-Titel 17 Jahre in der NFL gespielt, was wirklich extrem lang war. Der war 7-mal Pro Bowler, der war 3-mal MVP und wie gesagt, er hat in 7 Championship Games mitgespielt, ohne je zu gewinnen.
Das ist tough.
Also im Grunde, was man so liest, wurde der von allen, also auch von allen Trainern und Mitspielern besonders geschätzt, eben wegen, weil er so ein ruhiger General gewesen wäre. Also er wäre auch von einer, hätte so eine natürliche Respektsperson dargestellt. Und er wäre halt auch unheimlich gut zu den Mitspielern gewesen, also so vermittelnd. Dazu muss man dann sagen, dass der Titel auch schon während seiner Karriere an die Zeit nach dem Football gedacht hat. Anders als viele anderen. Der hat schon während er Spieler war Versicherungsbüros aufgemacht. Der hat nämlich mal...
Plural, mehrere.
Ja, der hat in der Versicherungsbranche gelernt, auch, also hat er auch schon gearbeitet bei einer Firma und hat sich dann aber früh selbstständig gemacht. Und hat dann eine Firma für Versicherungen und Finanzdienstleistungen gegründet. Und tatsächlich wurde er dann als einziger von den Million-Dollar-Backfield-Spielern wirklich Millionär.
Freut mich für ihn.
Also der war dann auch nach der Zeit wirklich sehr erfolgreich, obwohl er dieses Unternehmen hatte, der war dann noch Co-Trainer bei den 49ers. Und hat dann da auch als Berater noch fungiert. Also der hat einerseits so sich immer noch um den Football gekümmert, war aber auch wirklich sehr erfolgreich und wurde dann natürlich auch relativ früh, 71, schon aufgenommen in die Hall of Fame. Und auch der ist sehr alt geworden, der wurde 90 Jahre alt. Der ist erst 2017 gestorben.
Also ein rundum gelungenes Leben, kann man sagen. Wahnsinnig sportlich erfolgreich und auch noch beruflich erfüllend und erfolgreich. Und lukrativ noch dazu.
Ja, der war auch sehr lange verheiratet, der hat also schon 48 geheiratet und die Frau starb 2012, die waren auch ewig verheiratet, die haben 3 Söhne und eine Tochter. Und da will ich noch so eine kurze Geschichte geben, weil seine Tochter, die ist nachher Musikerin geworden und auch Autorin und hat über ihn die Biografie geschrieben.
Das finde ich ja schön, und irgendwie poetisch.
Und da heißt es auch so, der hätte auch immer auf sein Bauchgefühl gehorcht, also nicht nur im Spiel, sondern auch außerhalb. Hm. Und als seine Frau 1949 mit dieser Tochter schwanger ist, ist er gerade am Fußballspielen, am 17. Dezember, spielt Football in einem Wohltätigkeitsgame. Er hat dann so ein Gefühl, irgendwas stimmt nicht, er hört auf zu spielen, verlässt das Stadion oder verlässt den Platz, fährt 4 Stunden lang per Anhalter zu seinem Haus nach Marshall in Texas. Als er da ankommt, ist seine Frau hochschwanger und liegt schon in den Wehen und wacht dann am nächsten Morgen blutüberströmt auf. Und er hatte aber schon den Arzt gerufen und die bringen sie dann noch ins Krankenhaus. Dann wird die halt operiert. Sie überlebt es auch und dann, er muss ja zu der Zeit warten. Es waren ja keine Männer bei der Geburt, generell nicht erlaubt. Er beschreibt das so, dass er dann quasi im Flur so hin und her tigert und dann kommen die Ärzte raus und sagen, die Tochter hat es nicht geschafft.
Nee.
Und sie hätte zu lange keinen Sauerstoff gehabt, das würde nichts mehr und hatten in der Geburtsurkunde sie auch schon für tot erklärt.
Gott,
tatsächlich kriegt er sie dann in den Arm nochmal gelegt und dann fängt sie an zu atmen und tatsächlich überlebt sie. Die hat zwar, also die ist auch gesund gewesen, mehr oder weniger, hat so, man vermutet, dass sie so Allergien oder auch so ein paar Einschränkungen hat, aber ansonsten wird die erfolgreiche Musikerin oder Autorin. Also sie beschreibt so, dass ihr Vater halt so eine Art sechsten Sinn gehabt hätte. Also nicht nur im Spiel soll er so einen Sinn gehabt haben, dass quasi immer im letzten Moment den Ball noch geworfen hat, bevor er den Hit kriegt. Sondern auch sonst wäre er als so ein Mann gewesen, der so einen sechsten Sinn gehabt hätte. Naja, es klingt auf jeden Fall sehr, sehr schön, wenn es so war.
Das finde ich jetzt ein sehr schönes Happy End, sozusagen, wenn es das war.
Ja, und 2017 stirbt er dann und da gibt es dann ganz viele Anzeigen. Und in einer Zeitung stand dann, er hat gezeigt, dass Größe nicht nur an Titeln gemessen werden, sondern an Haltung, Leidenschaft und der Fähigkeit, Menschen zu inspirieren.
Das finde ich super.
Und ich finde, das ist so ein schöner Abschluss, was eigentlich gut dazu passt.
Ja, eine echte Legende wird eben tatsächlich nicht nur an Titeln gemessen, ganz im Gegenteil. Schönes Schlusswort. Lieben Dank.
Ja, und wenn es dann demnächst weitergeht mit Joe Montana, dann wird es einige Titel zu feiern geben. Anders als hier bei dem YA-Titel.
freue mich schon. Es ist ja so ein bisschen auch, haben wir ja gemeinsam dann auch damals gesehen.
Sage ja, die, auf jeden Fall. Bengals, jedenfalls die späten Siege.
Genau, richtig, die späten Ziele. Naja, ich freue mich.
Das war unsere heutige Folge. Wir würden uns sehr über euer Feedback zu unseren Folgen freuen.
Sollte also jemand Anmerkungen, Ideen oder auch Fragen haben, könnt ihr diese gerne per Mail an feedback@sportarchiv.com senden oder auf unserer Website hinterlassen oder über Instagram oder Facebook. Gerne könnt ihr auch Themenvorschläge machen.
Natürlich würden wir uns auch über positive Bewertungen bei den bekannten Review-Möglichkeiten wie Apple Podcast freuen. Sollte uns jemand unterstützen wollen, kann er dies gerne durch Überweisung auf das auf unserer Webseite angegebene Konto tun. Also, vielen Dank fürs Zuhören.